Hi, this is Dominic Greeny.
And Kevin Koo.
And you're listening to Catch Club Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Catch Club. Wir sind wieder im Independent Circuit. Wir sind wieder in der TWE Arena und wir sind wieder bei einer Jameson Shook Presents Show. Wir sind bei Jameson Shook Good For You 2. Das fand statt am 6.3., also jetzt fast zwei Wochen an dem Aufnahmedatum. Und ne, TWE Arena, wer ist da natürlich an meiner Seite? Natürlich der Drew.
Ja, selbstverständlich, auf jeden Fall. Am Karat-Freitag war die Show.
Richtig.
Hingen wir auch ein bisschen hinterher jetzt mit den Release, aber ist ja auch nicht so schlimm. Das passt, ist ja auch eine Produce-Show. Ich finde es halt lustig, dass es jetzt das Good For You, das war ja dem ersten. Und jetzt ist es Good For You 2. Das heißt, das sind zwei Zahlen und zwei Wörter in dem Shownamen quasi.
Ich bin auch gerade ein bisschen drüber gestolpert. Ich habe am Anfang eigentlich gesagt, ich bin natürlich der Sebastian, aber das wisst ihr, wenn ihr schon länger hört. Ja, genau. aber es ist mir nur gerade aufgefallen. Ja, genau, wir hatten ja Good For You war ja die allererste von den Jameson Shook Present Shows. Da war ja sogar damals schon Reklame für die Show, als wir da waren, 2024.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Und in der Zwischenzeit hatten wir ja noch weitere Shows und jetzt haben wir quasi die zweite Good For You Show sozusagen.
Genau, die andere war, was war nochmal der Name?
Die vierte, ne? Glaube ich, ist eine. Ja,
wie,
genau.
Wie waren nochmal die anderen Shownamen? Weil du kannst aber bei Cagefish leider nicht nachfiltern, weil es ja keine Liga ist. Hot to Go, genau.
Und Hot to Go war, glaube ich, die zweite.
Das war die zweite, meine ich auch.
Genau. Und die dritte war im Nachschauen, ob ich das. Weil du hast recht, das ist ein bisschen schwierig. Das musst du dann über die Freelance-Shows immer nachgucken.
Ja, das ist dann immer
die letzte
ein bisschen
Die letzte müsste irgendwann im. Genau, Kink is My Karma war die im Juli.
Stimmt, du hast recht, absolut.
Ja. Hatten wir noch eine oder waren das jetzt die vier?
Ich glaube, das waren die vier, ne? Also Good For You 1, dann
Hot To Go.
Na genau, Hot To Go, dann My King is Karma und dann ist Good For You 2. Ich meine so.
Yes. Ja, müsste passen, weil ich habe jetzt auch mal geguckt, also die Hot To Go, Good For You, die erste war ja im August 24. Mhm. Hot To Go war dann im März 25. Und King is My Karma war dann, glaube ich, im August oder September 25.
Genau, die war jetzt, ich sag mal, Juli. Vor kurzem in Juli. Anführungszeichen, ja.
Genau. Und die jetzige Show war natürlich jetzt, weil die haben das immer jetzt, glaube ich, so gemacht, dass es meistens so irgendwas um März und irgendwas so um Juli, August, also so ungefähr erste, zweite Jahreshälfte.
Ja, sowas irgendwie so immer, ich glaube so immer irgendwie früh Anfang Frühling und irgendwie Anfang Herbst oder sowas.
Ja, oder späterer Sommer so, ja.
Ja, sowas halt. Ja, das stimmt. Genau. Ja, und dann haben wir jetzt hier die Show TWE-Rennen. Ein bisschen overused die letzte Zeit, weil da hatten wir ja jetzt ja auch Action hatten wir ja vor kurzem dann noch da drin, eine Woche vorher, glaube ich.
Death Valley Days, genau, ja.
Genau, der Dean-Ersatz quasi. Genau. Death Valley Days, genau, du hast gerade gesagt. Und ich glaube, davor war noch irgendeine Show da, ne?
ICW.
Ja, ICW, natürlich, da haben wir auch drüber gesprochen, genau. Also war ein bisschen, vergleichsweise ein bisschen viel da.
Aber und da wurde. Das Wochenende davor war eine TWE-Show.
Ja, und dann nach Good For You müsste ja dann auch eine TWE-Show wieder gewesen sein, die Woche, oder? Die sind doch im Zwei-Wochen-Takt, oder?
Richtig, auf die warte ich jetzt auch noch auf.
Ja. Also, die Chattanooga Locals. Oder Red Bank Locals oder beides Locals, die sind auf jeden Fall verwöhnt worden.
Das auf jeden Fall. Man merkt doch, dass es mehr wird an Shows, die da stattfinden. War ja auch, glaube ich, letztes Jahr mal, wo diese Deathmatch-Liga von Tommy Trainwreck, dieses Wheel of Wrestling, die hatten ja auch schon mal eine Show da.
Ja, ich meine auch die Szene da, die ist ja ganz gut, dadurch, dass man halt auch irgendwie Verbindungen zu Action und sowas hat, da hat man ja auch eine ähnliche Szene. Also Atlanta ist ja auch nicht so weit, oder Georgia generell, wo Action veranstaltet.
Ja.
Die größeren Städte von Tennessee sind nicht so weit entfernt, also Nashville und sowas, ne?
Ja, das stimmt. Nashville ist so weit entfernt wie Atlanta, das sind jeweils so zwei Stunden ungefähr.
Genau, ist halt nur die andere Richtung, ne?
Genau, ist nur die andere Richtung.
Ja, es ist ja auch alles alles irgendwie, also ich meine, zwei Stunden für USA-Verhältnis ist ja gar nichts, ne, also
nee.
Das, ist ja, das machen die ja im Schlaf, ne? Also das ist ja keine Ahnung, wie von uns durch halb Deutschland fahren, so gefühlt. Ja, von daher Nee, ist doch cool und sowas halt, ist auch mehr so, also ich finde auch, das hat der, um mal kurz auch ein bisschen abzuschauen, Darren hat das letztens irgendwie geco-tweetet, dass er da nicht agreeen würde, weil es Leute gab, die irgendwie gesagt haben, dass TWE nur der Stepping Stone oder das quasi Developmental wäre, so übertrieben gesagt, für sowas wie Action und sowas halt. Und dem hat er halt ganz klar widersprochen. Also klar, TWE hat ja schon so ein bisschen den Fokus auf die Ausbildung von ihren Leuten und dass auch die Leute, die aus der Schule da kommen, dann halt eher eingesetzt werden, auch Leute irgendwie, die lokaler sind, vielleicht noch nicht so ganz viel Erfahrung haben, aber es ist ja ganz klar keine Talentspiele irgendwie für Action oder sowas, die halt sagen, ja, jetzt ist der ready, jetzt schickt ihr mal zu Action oder sowas. Das, also dem würde ich auch absolut widersprechen.
Ja, gibt's auch gute Gegenbeispiele für, guck dir zum Beispiel so einen Jake Murphy an oder so, ne? Insofern. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, 2 Stunden ist nicht viel für US-Verhältnisse und wir beginnen gleich mal mit jemandem, der hier einen Sieg einfahren konnte, der für jedes Training 1:45 hin und 1:45 wieder zurückfährt. Stimmt. Und zwar der gute Cullen. er hat nämlich im Incarnation Gauntlet Match, hatten wir Student Cullen, der das Ding auch am Ende gewonnen hat. Und wir hatten unter anderem Damon Striker, Nick Pierce, Poondog und Tank drin. Wir werden jetzt nicht alles irgendwie Spot by Spot oder so machen, aber wir können, glaube ich, sagen, fang auch einmal an, es war schon durchaus verrückt. Es gab verrückte Stipulations teilweise, verschiedene Stipulations.
Ja. Also zur Regel kann man ja einfach mal sagen, es war halt ein Gauntlet quasi, aber jeder Gauntlet Fall quasi, der hat halt eine andere Stipulation.
Genau. Richtig. Das, was vor allen Dingen im Kopf blieb, war die Endphase mit Poondog und Student Cullen. Ja. Poondog, der ganz bestimmt nicht Tank ist.
Nein. Also wer das sagt, keine Ahnung, wo das herkommt.
Er steht ja auch auf dem T-Shirt, dass er nicht Tank ist. Also.
Ja, muss man glauben.
Er kam in Begleitung raus mit dem Poon-Pub. Was auch ganz sicher nicht die jüngste Tochter von Tank ist. Ja.
Nein.
Sieht auch überhaupt nicht so aus. das war schon sehr unterhaltsam. Wir haben gerade schon über die Länge geredet, 22 Minuten, 49 Sekunden. Ist natürlich jetzt für einen Opener nicht wenig. Man muss aber sagen, Gauntlet-Match technisch, ne, liebe Grüße an die WXW. Da haben wir in der Vergangenheit muss man sagen, die WXW hat da ja auch sehr gut draus gelernt. Haben wir da auch schon längere Sachen erlebt, deswegen, für so eine Art von Match geht das, finde ich. Und ich fand es ganz unterhaltsam als Anstieg. Was sagst du denn?
Ja, also ich habe auch die Länge gar nicht so so gespürt, muss ich sagen. Also das war eigentlich okay, aber dadurch, dass es halt auch eine abwechslungsreich war, es war halt eine Elimination und dann, ich glaube, der erste Fall quasi war sogar eine Battle Royal.
Ja.
Und quasi, ich glaube, Damon Striker war es, der hat die Battle Royal gewonnen und da kam halt der nächste Gegner und so war es halt immer eine andere Stipulation und sowas halt. Dadurch war es auch ein bisschen abwechslungsreicher. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal bei. Bei Jameson Schuckschuss, diese Gauntlets, da fand ich die schon mal anstrengend, da wie mit diesen Musical-Chairs dann zwischen den beiden Dingschwestern da.
Stimmt, ja.
Ja, von daher ging das klar, also hat sich auch nicht so gefühlt. Und was man auch mal sagen muss, zumindest laut Cage-Match, falls es, ich weiß aber nicht, ob es vollständig ist, war das auch erst Kalls zweites Match überhaupt?
Es müsste tatsächlich stimmen, weil.
Genau, weil das andere Match ist bei der Anniversary von
Crash
Course im Dezember letzten Jahres, 29. Dezember, mit Aaron Wade zusammen gegen Jake Murphy und Cat von Frankenstein.
Was übrigens auch Cats Debüt bei TWE war.
Ja, stimmt.
Also das war Doppeldebüt-Match.
Ja, krass. Muss man halt nochmal so im Kopf behalten, dass das dann erst sein zweites Match überhaupt war. Ist schon krass. Ich finde auch krass, der ist laut Cage-Match 1,83 groß mit seinen 15 Jahren. Oder 16 ist er, glaube ich. Ist er 15 oder 16? 15, ne?
Ich glaube, er wird 16.
Ja, aber ist ja trotzdem ein ordentliches.
Er müsste dieses Jahr, glaube ich, 16 jetzt geworden sein, Anfang des Jahres.
Okay. Ja, dann ist er halt 16, aber er ist auf jeden Fall immer noch.
Das Match war noch 15, meine ich.
Ja. Okay. Ja, aber krass auf jeden Fall. Also auch dafür natürlich Hut ab auf jeden Fall. Das ist krass. Auch cool, dass man ihm den Sieg gegeben hat, auch bei so einer James Schuck schon gerade, finde ich aber auch dann ganz nice.
Ja, absolut. Und auch übrigens stark, dass er schon ein Cage-Match-Profi dabei gerade ist, 2 Matches, das ist mal nicht mal so. Dann gehen wir weiter zu Ashton Alexander gegen Noah Clover. Ja, ich glaube, da gibt es nicht so viel zu sagen, was wir dazu.
War relativ kurz, ne, mit knapp 3 Minuten, aber fand ich anständig. Ich mag Ashton Alexander ganz gerne. Das ist cool. Ja, sonst war anständig, war in Ordnung jetzt halt, ne? Weiß ich gar nicht, ob man da mehr zu sagen kann oder will.
Ist schön, sie jetzt auch öfters hier zu sehen. Sie kommt ja eigentlich mehr aus der Illinois-Ecke. Ist ja auch ein bisschen Stück weit dadurch gekommen, sie ist ja mit Tommy Davis zusammen. Ja, dadurch kam da sicherlich der Kontakt dann und das ist ja, war ja inzwischen einige aus dem Bereich, ne? Anakin haben wir ja auch relativ regelmäßig auch in der TV-Arena und
ja, das meine ich auch damit, dass du es irgendwie nicht als so ein Developmental ansehen kannst, weil es gibt ja auch viele, ne, schon etabliertere Leute und sowas halt, auch so ein Anakin Murphy, der kommt nicht daher, aber der ist ja jetzt kein Rookie oder sowas halt, also der ist jetzt noch nicht so lange dabei, genau. Aber das ist ja trotzdem schon irgendwie in seiner Szene ein etablierter Wrestler und selbst so jemand kommt zu TWE, du hast selbst einen Gary J, der dann halt mal in die TWE-Arena kommt und ja, also Gary J ist alles andere als ein Rookie, ne?
Wenn ich sage, Gary J hat schon gewrestelt, als manche von den Leuten hier auf der Karte noch nicht auf der Welt waren, ist das halt keine Übertreibung, ist das wirklich so.
Es ist so, also klar, gerade bei so einem jungen TWE-Roster ist es auf jeden Fall so, also von daher nochmal, es gibt halt auch viele Leute von außerhalb, von den umgebenden Staaten und sowas, die dann halt da wresteln.
Absolut richtig. Apropos von umgebenden Staaten, den hatten wir auch danach. Es gab ja, nämlich Tim Bosby ist natürlich ein Regular in der Arena, aber der, den ich natürlich meine, ist JAC. Kommt aus North Carolina. Ist auch schon aufgetreten als Jesse Alexander Carter, also das ist die Kurzform für. Und ich kann ja mal kurz beginnen. Ich fand das Match solide, fand aber, es war eins der unspektakuläreren der Show. Vor allem, es war relativ klar, wer hier gewinnen würde. Und ist aber auch in Ordnung, war auch absolut nicht schlecht. Also wenn man sagt, das ist jetzt schon eins der, in Anführungszeichen, schwächeren Matches, weil ich fand, das war grundsolide. Was sagst du denn?
Ja, würde ich mich anschließen. Also so unspektakulär trifft es, glaube ich, am besten dann noch. Habe ich aber jetzt auch an für sich nicht zu bemängeln. Das war grundsolide, das war grundanständig, nicht mehr und nicht weniger halt.
Genau, und als drittes Match auf so einer Card in der Länge von etwas über 9 Minuten ist es auch völlig in Ordnung.
Du hast ja dann jetzt auch gemerkt, dass es so ein bisschen, das waren so die drei Matches so zum Auftauen quasi.
Genau.
Und dann ging's so los in die Show. Dann ging halt so ein bisschen rein halt in die Show. Dann war so, okay, jetzt sind wir alle angekommen, alle sind jetzt in der perfekten Mood, alle haben jetzt Bock. Und jetzt legen wir los mit zwei Tech-Team-Partnern gegeneinander quasi.
Ja, hast du schon wunderbar gesagt. Gary J gegen Aaron Williams, Tech-Team-Partner, zwei, die sich. Du hast ja Gary J gerade schon erwähnt.
Ja.
Jemand, der schon seit 2003 aktiv ist. Und Aaron Williams, jemand, der auch schon seit 2005 aktiv ist.
2005, ja, also auch schon ein Stück auf jeden Fall.
Beides Veteranen aus dieser Illinois-Szene. Was sagst du denn zu dem Match?
Ich fand das ziemlich gut. Also du hast natürlich direkt gemerkt, es gibt ja immer diesen schönen Spruch, ne, good friends, better enemies, ne, sind ja beide halt Teil von Unsigned and Don't Care. Und hat man schon gemerkt, so, ne, man kennt sich auch gut, ne, man weiß irgendwie so ein bisschen halt auch, was man sich zutrauen kann. Man sagt ja auch gerade irgendwie immer so bei Wrestlern, wenn das Leute sind, die man schon öfter gecatcht hat, die man so ein bisschen kennt, dann weiß man auch, wie weit man gehen kann halt so ein bisschen, ne? Oder kann auch problemlos vielleicht einen Schritt weiter gehen, als man das vielleicht mit jemandem machen würde, mit dem man vielleicht noch nie den Ring geteilt hat oder sowas, halt, oder den man persönlich vielleicht nicht kennt oder sowas. Und das hast du halt gemerkt, dass die sich halt auch schon kannten. Also gab ganz gut auf die Fresse. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. So ein schönes, sehr Brawl-lastig, ne, auch zwischen zwei absoluten Veteranen dann hier. Nö, ich fand das gut. Also das erste so richtig gute Match dann von der Show oder von der Card, würde ich sagen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Gary J ist eh super, den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Aaron Williams habe ich noch nicht so viel gesehen, aber so, man kennt den halt so auch so vom Namen her, gerade ist das ein Begriff, wie du schon sagst, ist ja auch schon ewig dabei. Von daher, cooles Ding, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ich finde, man kann sogar argumentieren, dass das wrestlerisch das beste Match der Show war.
Absolut, würde ich nicht mit argumentieren oder würde ich nicht mit dir streiten drüber oder mit irgendjemandem, wenn man das so sagen wollte. Also kann man definitiv so sehen, absolut.
Man kann auch argumentieren, warum das für einen dann auch insgesamt das Match of the Night war. Da sehe ich noch ein anderes vorne, was auch so ein bisschen das Match war, ja, auf dem der Fokus lag hier bei der Show. Da reden wir natürlich dann gleich nochmal drüber. Aber die beiden fand ich schon ähnlich gut insgesamt. Und das ist wahrscheinlich sogar hier handwerklich sogar noch ein bisschen das bessere Match. Weil, ja, die beiden haben halt eine Wahnsinnschemie miteinander. Ich finde, Gary J., da haben wir, glaube ich, schon oft drüber geredet, wie gut wir den finden. Aber auch ein Aaron Williams, ich habe von dem schon ein bisschen mehr gesehen oder schon relativ viel. Ich finde ihn auch sehr underrated, weil es auch so ein Wrestler ist. Ich weiß manchmal nicht, ob das irgendwie so an der Region liegt, aber irgendwie hat man viele Wrestler so in diesem Bereich Illinois, teilweise auch so Missouri, St. Louis, die da unglaublich Veteranen sind und auch wirklich gut sind. Ne, Gary J. ist ein Beispiel, Thomas Shire bis zu seinem Durchbruch war ein Beispiel, Jeremy White ist ein Beispiel. Und da reiht sich Aaron Williams so ein bisschen ein. Deswegen fand ich super, die beiden hier halt außerhalb, ja, das ist so ein bisschen erweiterte Region, das ist jetzt nicht komplett woanders für die, aber es ist ja trotzdem nicht die Heimatregion. Und Aaron Williams, weiß ich gar nicht, ob der schon mal in der TWE Arena war, ehrlich gesagt. Und deswegen haben die hier echt ein gutes Show hingelegt, gutes Match. Kann man nix gegen sagen.
Ja, Gary J. bei der WXW wäre mal richtig geil.
Ja, Gary J. war sogar schon mal bei der WXW, aber nicht in Deutschland.
Stimmt.
Gary J. war aber, glaube ich, mal bei dieser London-Show. Das war auch schon wieder
stimmt, ein bisschen Stimmt, da hatte der parallel quasi eine UK-Tour oder eine Europa-Tour oder sowas halt. Ja. Und dann war der bei der London-Show. Du hast absolut recht, aber in Oberhausen wäre schon cool auf jeden Fall.
Aber
ich hab's 2023 war, das ist noch gar nicht so lang her.
Stimmt.
Hatte er ein Titelmatch gegen Lawrence Roman im Mai 23.
Stimmt.
Ja, League of Wrestling 46. Auf der Karte gab es übrigens auch Maggot gegen Leighton Buzzer.
Das war das mit Luke Jacobs und mit Irie im Main Event, ich erinnere mich.
Genau, Irie gegen Luke Jacobs, Lawrence Roman gegen Gary J. Charlie Morgan gegen Harley Hudson gab es da. Peter Dichrani gegen Michael Oku.
Dichrani gegen Oku, ja.
Ja. Aber gab schon ein paar nicht schlechte. Massimo Pesca gegen Maria della Rosa, okay.
Ja. Ja, stimmt. So war das, genau.
Ja. Ja, aber in Deutschland wäre mal cool.
Das wäre super. Aaron Williams würde, glaube ich, auch gut ankommen hier.
Ja, der wird auch gut ankommen, auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade versucht, ein bisschen rumzuschreiben, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall über das Match sprechen, was jetzt als nächstes gekommen ist. Ne? Also.
Ja, ne? Also. 1992 WWF Rules. Big Dave gegen Sister Bacabella.
Ja, es war ja, glaube ich, sogar, das steht bei Catchmatch ganz schön, aber ich glaube, es war auch um den Newsoft-Title, ne? Eigentlich.
Dieses Match hat mich in so vielen Teilen verstört zurückgelassen, dass ich nicht weiß, was wie passiert ist.
Absolut, also, aber es war umworden, war schon großartig. Also ich habe auch null damit gerechnet. Also, mein Fehler, ich habe nicht damit gerechnet, dass bei einem Bacabella-Match irgendwie Quatsch rauskommt. Also, 1992 WWE Roots war jetzt so, ja, okay, keine Ahnung, was man sich jetzt auch da vorstellen konnte. Und so genau wurde es ja auch nicht gesagt. Aber es wurde dann halt im Match klar, ne? Weil es fing ja dann erst ganz normal an, so ein bisschen halt. Das haben so ein bisschen wurde so ein bisschen gerestelt und dann hat, ich weiß gar nicht, was war der erste Spot, wodurch die Einblende kam? Ich weiß es gar nicht mehr. War es, weil er übers oberste Seil geworfen wurde? Ich glaube, ja, ne?
Ja.
Genau. Und dann kam ja, weil alle Historiker jetzt hier, die sich mit 1992 WWE auskennen oder WWF auskennen, wir wissen ja, es gab da ja einen On-Gegen-Präsidenten zu der Zeit, nämlich Jack Tunney, quasi der Vorgänger von Zoom GM. Also wenn irgendwie immer so welche, ich sag mal, Kayfabe-Announcements oder so waren, dann hat man ihn immer gesehen, wie er in seinem Studio saß. Da hat er zum Beispiel gesagt, ja, hier, keine Ahnung, Shawn Michaels hat den Intercontinental-Titel 30 Tage lang nicht verteidigt, deswegen wird der Titel jetzt vakantiert. Solche so Formalitäten und sowas halt. Quasi der Vorgänger von einer Authority-Figur, wenn man so will. Ja, und dann kam halt auch seine Einblende, beziehungsweise es kam halt dann sein Bild kam halt. Und dann wurde da drauf editiert quasi der Mund von Sidney Bacabella, der dann quasi die Regeln vorgelesen hat. Er hat dann gesagt, ja, hier laut den Regeln 1992 von der WWE ist es ja nicht erlaubt, dass man über das oberste Seil wirft. Aber hat dann irgendwelche Schlupflöcher dann da noch irgendwie so angekündigt, warum das dann doch okay ist und sowas halt. Und ich konnte nicht mehr. Ich war so, was passiert hier? Und das ist dann auch irgendwie so zwei, dreimal im Match, das ist halt passiert.
Ja, und wichtig ist, irgendwann kam auch die Einblendung, wo dann gesagt wurde mit dem Urintest. Oder wurde das vorher schon gesagt?
Ich glaube, das wurde vorher gesagt, dass irgendwie, das wurde, glaube ich, Teil der Roots, weil 1992 war ja der große Steroideskandal der WWE.
Richtig. Und da wurde dann quasi, wurde das vom Ring Announcer gesagt, von wegen, die Urintests wurden genommen und die Ergebnisse sind noch nicht da oder so?
Genau. Da hat sie gesagt, die wurden genommen und die Ergebnisse sind noch nicht da, also geht das Match jetzt erstmal weiter. Und das wurde dann später wichtig noch fürs Finish.
Ja, genau, deswegen wollte ich es ja erwähnen.
Genau, dann kam halt kam ein paar Mal diese Einblendung da halt von Jack Tunney Bacabella. Der hat dann gesagt, jetzt eigentlich hat er verloren, aber ne, hier immer so, also großartig, da habe ich mich schon beschmissen.
Ich auch.
Und auch Props hier an Referee Shiny Shoes, der hatte auch so ein Oldschool Referee-Outfit an, wie früher die WWE Anfang der 90er mit einfach so einem quasi so einem blauen Hemd und so einer schwarzen Fliege.
Genau.
Genau, also er hat auch, ja, es haben auch alle einfach alle, das hat ja so großartig gemacht, das haben auch einfach alle mitgespielt.
Ja.
Bei dieser Sache. So, als ob das halt, ne, das sind hier die ganz normalen Regeln. Und der geilste Spot für mich war dann einfach, als Bacabella dann irgendwie Big Dave halt umgeslammt hat und sagt er, okay, ich nehme jetzt Anlauf. Ich muss jetzt Anlauf nehmen, ich muss ihn jetzt mit der Herzen Clothesline treffen oder so. Er rennt aus dem Ring. Er rennt quasi aus der Halle raus, quasi in den Vorbereich. Wir waren ja schon mal da, deswegen wissen wir ja, kam uns das alles bekannt vor, quasi in den Vorbereich, wo die Leute reingelassen werden. Geht aus der Tür des Venues quasi raus, läuft auf den Parkplatz, Shiny Shoes versucht hinterher. Auf einmal läuft der los wie von der Tarantel gestochen quasi den Parkplatz entlang. Du siehst den nicht mehr für so ein paar Sekunden. Und auf einmal kommt da so ein Auto vorgefahren, in dem Bacabella wieder vor die Arena fährt. Er steigt aus dem Auto aus, wieder in die Halle rein und ergreift dann Big Dave an.
Ja, das war der Schwung von dem Auto, den er mitgenommen hat.
Genau, das war der Schwung von dem Auto. Das war jetzt sowieso das Geilste. Er ist halt gelaufen, ist ins Auto gestiegen und hat dann ja gar keinen Schwung mehr. Also, großartig. Also, vor allem, wie kannst du als Big Dave eigentlich ernst bleiben, wenn ihr dieses Match besprecht? Ne? Ja. Also, der muss ja da stehen und Bacabella sagt, yo, wir machen jetzt das und das, Spot 1, Spot 2, Spot 3, dies, das und das. Und Big Dave sitzt doch da einfach und nickt und lacht, oder? Also, wie kannst du denn dabei ernst bleiben, ne? Also,
ich meine, ich habe dir letztes Jahr News House Plakat gesehen, wo Big Dave als Uncle Sam drauf war, wo der I Want You macht. Also, ich glaube, mit Big Dave kann man sowas schon machen.
Mit Big Dave kann man sowas schon machen, auf jeden Fall. Das war großartig. Und dann kam sogar die große Überraschung. Erst hat nämlich dann Bacabella gewonnen.
Ja, dann kam der Bluttest.
Genau, und da hat er halt gefeiert, dann, weil es war ja sogar der Titel auf dem Spiel, also er hat gefeiert, dass er den Titel gewonnen hat. Und dann hat Scott Hensley das Mikrofon genommen und gesagt so, ja Leute, wir haben jetzt hier schlechte Neuigkeiten, Sidney Bacabella, der hat den Drogentest, den Urintest leider nicht bestanden, der kam negativ zurück und dementsprechend wurde er disqualifiziert und Big Dave behält seinen Titel. Das war auch das beste Finish, was du einfach machen konntest. Also, ne, wenn ihr auf so einem Kram steht, da gibt euch das einfach, das war großartig.
Und man muss auch sagen, es ging auch nur 5,5 Minuten, ne?
Ja, also es ging jetzt auch nicht, also das hört sich jetzt alles, was ich jetzt erklärt habe, hier runtergerast habe, das hört sich jetzt alles viel länger an, als es dann war, also so lang war es dann nicht. Hast du absolut recht, gut, dass du es nochmal sagst, aber ich finde, das war auch so ein schöner Kontrast nochmal, ne, du hattest davor halt dann noch das Gary J gegen Aaron Williams Match, ich meine, danach wurde es dann relativ brutal im Dreierpack, da hast du so ein nettes Auflockerungsding nochmal dazwischen, so ein bisschen. Boah, in der Halle muss das ja auch so fantastisch gewesen sein, ne? Also.
Sowieso, ich glaube sowieso, da können wir mal gleich nochmal zu. In der Halle hätte ich die Show, glaube ich, noch besser gefunden.
Ja, absolut, definitiv.
Da, glaube ich, manche Sachen noch krasser gewirkt haben.
Ja, absolut. Nee, aber geiles Ding, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Kannst du jetzt als wrestlerisch natürlich nicht bewerten, weil wrestlerisch war es jetzt halt nicht besonders, aber man muss das als Ganzes sehen und dann hatte ich damit sehr meinen Spaß. Ich habe mich kaputt gelacht, wirklich.
Definitiv. Danach kamen wir zum Geek City Title 4-Way Deathmatch. Ich finde, dass das auch eher bei den schwächeren Matches war.
Ja.
Weil du hier schon klar gemerkt hast, dass da ein Wrestler besser war als die anderen. Beziehungsweise, nee, vielleicht sogar zwei, weil Sean Campbell hat hier schon klar geführt als Champion. Ich fand Sean Christopher noch ganz gut. Aber es war halt erstens relativ klar, dass Sean Campbell nicht verlieren würde. Und man muss halt sagen, dass Izzy Byram und Kenny Kellex man angemerkt hat, dass sie solche Matches jetzt vielleicht nicht jeden Tag machen.
Ja, absolut.
Vielleicht war das aber auch nicht. Ich würde sagen, das war vergleichbar mit dem Tim Bosby gegen JAC. Also das war auch ganz solide.
Ja, klar, du merkst halt auf jeden Fall, dass die Leute da nicht so erfahren drin sind in diesen Deathmatches. Aber andererseits natürlich auch, wie sollen sie Erfahrungen darin sammeln, wenn sie solche Matches nicht bestreiten? Ne? Also von daher ist es ja auch in Ordnung. Ja. Und auch gerade der Gig City Title ist ja auch sowas für die, ich sag mal, sowas für die Mid- und Undercarder bei TW, für die etwas jüngeren Leute und sowas halt. Von daher finde ich das auch okay. Auch gerade von dem Deathmatch-Hattrick, der dann da jetzt kam, auf jeden Fall das Schwächste.
Ja.
Aber ich fand's okay. Es war ja auch nicht übermäßig lang, deswegen, ja, finde ich das okay.
Ja. Das stimmt. War auch, wie gesagt, also es war auch nichts, was wirklich schlecht war hier auf der Karte. Es waren ein paar Sachen,
die waren vielleicht absolut
unauffällig oder nur solide oder so, aber es war jetzt kein komplettes Lowlight dabei. Das kann
ja, absolut, genau.
Auch kein Lowlight war auf jeden Fall das Bankhaus-Woods-Match zwischen Derek Neal und Matt Tremont. Was sagst du denn dazu?
Das fand ich sogar ziemlich gut. Ich schwanke noch ein bisschen, ob ich das als das Match of the Night oder das danach sehe. Okay. Ja, wahrscheinlich doch eher das danach, aber ich fand das schon ziemlich, also am zweitbesten fand ich das dann, glaube ich, schon. Weil irgendwie hat das ganz gut gepasst, ne? Das war jetzt kein reines Deathmatch, aber schon so ein hardcoreiger Brawl, würde ich sagen. Und da hast du ja natürlich auch mit Tremont, der halt perfekt da drin ist. Das hat aber gut gepasst mit Derek Neal zusammen. Also ich fand das ganz gut, auch mit diesen, was waren das, diese Bambus-Sticks, die sie da hatten, womit sie sich gekloppt haben oder sowas, diese Holzstöcke da oder was das da war? Genau,
Bambus, glaube ich.
Oder genau, Bambus-Sticks da, also nicht diese Singapur-Cans, sondern so richtige Bambus-Stöcke schon.
Ja.
Das war cool. Also ich fand das schon ziemlich gut. Auch für die Zeit war ja nur 10 Sekunden länger, kürzer als das Match davor, aber so als kompaktes, hardcore-gebrawliges Ding fand ich das eigentlich ganz gut.
Also ich würde es insgesamt so auf 3 sehen.
Ja.
Weil ich halt Aaron Williams gegen Gary Jay noch davor sehe und das Match danach. Ja. Aber so auf 3 würde ich es, glaube ich, auch sehen. Weil war ja auch ein Co-Main-Event. Die sind natürlich dann auch nicht. Also wäre ja auch komisch gewesen, wenn die hier ausgegangen wären bei dem Match, was danach kam.
Ja, ist richtig.
Aber das hat auch ganz gut gepasst, weil Derek Neal ist jetzt auch kein Deathmatch-Wrestler, aber Derek Neal ist jemand, der so eine härtere Gang hat. Derek Neal ist halt, wenn du so ein Südstaaten-Territory-Brawler aus Ende der 80er, Anfang der 90er eingefroren hättest und heute wieder auftauchen würdest, würde Derek Neal bei rauskommen. Ne?
Absolut, absolut.
Deswegen, diese Bankhaus-Matches ist genau das, was er gut kann. Matt Tremont hat ja auch mehr an Derek Neal-Match gewrestet als Derek Neal-Matt Tremont-Match, würde ich sagen.
Ja, absolut, würde ich auch zustimmen.
Ist aber auch völlig okay, weil das, so Matt Tremont muss auch nicht Deathmatches machen.
Nee, das ist richtig. Der kann auch nicht.
Matt Tremont kann auch Brawls, die nicht Deathmatch sind, gut worken. Okay. Ähnlich wie Tank, der ist dann ja auch so. Und deswegen fand ich, hat das ja auch recht gut funktioniert. Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Und finde ich auch gut, dass Derek Neal hier gewonnen hat. Ja, ist jetzt zumindest mal gut zu sehen, dass Matt Tremont mal bei einer Chattanooga-Show dabei ist, weil obwohl er jetzt in Red Bank Show, obwohl er in Red Bank wohnt, haben wir jetzt bei TWE noch nicht wirklich was von ihm gesehen. Ist allerdings natürlich auch so, da muss ich auch an der Stelle Morbo mal lieb grüßen, das hat er vorhin vorhin gesagt, der hat natürlich auch immer noch viele Verpflichtungen mit GCW, ne? Der ist ja da relativ regular und
ja, ne,
bei den 18.000 Shows, die im Jahr haben, kannst du natürlich auch nicht sagen, ja, das ist natürlich was anderes, weiß nicht, wenn du jetzt regular bei St. Louis Anarchy oder so bist, die haben dann ihre eine Show im Monat und da könntest du rein theoretisch auch sagen, hey, ne, dann habe ich die, also wenn jetzt irgendeiner von denen, von den St. Louis Leuten nach Red Bank ziehen würde, wenn das jetzt nicht ganz so schlimm war, dann hast du halt einmal im Monat St. Louis Anarchy, okay, ja. Aber GCW nimmt ja nun mal Matt Tremont auch sehr in Anspruch. Absolut. Insofern.
Denken, ne?
So. Und jetzt kommen wir, ich glaube auch, muss ich erstmal vorweg sagen, ich glaube, das ist das erste Match in der Geschichte der Jameson Chuck Shows, was eine Wertung auf Cage-Rage hat.
Oh.
Habe ich nämlich gerade gesehen. Wusste ich bis, weil es hat tatsächlich 11 Wertungen.
Ach, krass.
Normalerweise haben die Matches nämlich nicht so viel Wertung, dass sie hier eine Durchschnittswertung haben. Und das Match hat eine Durchschnittswertung von 7,92 und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absolut passend.
Ja.
Wir hatten das TWE-Title 4-Way Exploding Cage Deathmatch. Hunter Drake gegen Jameson Shook, gegen John Ray Murdoch, gegen Casey Owens. Erstmal vorweg, der Titel ist gewechselt.
Genau. Also Hunter Drake war ja eigentlich nicht im Match, der hat ja dann quasi seinen Shot da eingelöst, den er gewonnen hat irgendwann mal.
Genau.
Auch erstmal eine Ansage, ne? Hier ist Triple Threat oder Three-Way Cage Match, cash erstmal ein, meinen Shot oder sowas halt.
Dieses Match ist ein Four-Way Dance quasi.
Ja, genau.
Und zum Match muss ich erstmal vorweg sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist für mich das Match of the Night.
Ja, wenn ich so drüber nachdenke, doch, dann doch auch ganz klar eigentlich schon.
Es war natürlich, ja, aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn man zum Beispiel das Aaron Williams gegen Gary J Match, weil das war wrestlerisch natürlich besser. Ich muss aber sagen, das hier war halt schon spektakulär. Sowas sieht man halt nicht so oft. Und das ist ja auch von der Umsetzung her gar nicht so leicht. Alles, was auch mit Exploding ist, da hat ja auch AEW mal sich so ein bisschen eine Beule geholt.
Ja.
Wo es nicht so geklappt hat, also selbst bei den großen Ligen ist das nicht so einfach umzusetzen.
Ja, und vor allem, du musst ja auch mal bedenken, also die TWE-Arena ist ja jetzt nicht groß, ne? Also, dass man da dann überhaupt das alles irgendwie da gestemmt kriegt in so einem kleinen Venue halt, ne, ist ja auch schon krass.
Ja, ich weiß nicht, ob du schon den. Also, Jane Newman hat ja jetzt einen Podcast, du hast das mitbekommen.
Und ja, hab ich schon gehört, ja.
Ich habe nur kurz reingehört, und es gab jetzt die erste Folge mit Jameson und die hätten wohl aufgrund dieses Spots fast die Halle verloren.
Oh.
Also aufgrund dieses Matches. Ich habe noch nicht weiter gehört. Ich vermute fast, dass die Gemeinde das vielleicht nicht so lustig fand oder die Kommune.
Ja, das kann sein, das kann natürlich sein.
Sie können die Halle ja an sich insofern nicht verlieren, weil das gehört ja Jay
und seinem. Ihnen gehört, aber wenn es ja Leute gibt, die sich beschweren.
Ja, genau, das glaube ich eher, dass das passiert ist.
Wenn es ja Leute beschweren und das an irgendwelche Behörden oder so melden oder sowas, halt, genau. Die das wahrscheinlich dann nicht so ganz geil finden.
Ja, ich glaube, das war eher.
Oder dass
das
man da vielleicht mal jemanden, weil, ohne denen was Böses zu sammeln, aber gerade bei sowas guckt man, oder kann man doch aufgrund des kleinen Venues vielleicht auch nicht so auf 100% auf so Sicherheitsbestimmungen gucken wie, also ich sag mal, so ein Match braucht ja bestimmt auch irgendwie erstmal wahrscheinlich krasse Genehmigungen. Gerade in einem Land wie den USA, wo es ja in jedem Staat irgendwelche verrückten State Commissions gibt.
Und ja, du musst wahrscheinlich auch teilweise Regeln, die auch von Stadt und zu Stadt oder von County zu County verschieden sind, ne?
Ja, und sicherlich musst du auch sowas wie, du hast bestimmt so Regeln wie, da muss ein gewisser Abstand sein zwischen Cage und Menschen oder sowas halt, oder die Explosions müssen irgendwie anders. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass es da sicherlich Stress geben könnte. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, so ein Match machen die jetzt ja auch nicht jede Woche bei jeder TWE-Show, ne? Also, und das werden sie ja jetzt auch nicht mal irgendwie jetzt zeitnah nochmal machen. Von daher ist es ja dann auch okay.
Ja, aber es war auch, also es ging, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt auch nicht um Brandschutz oder so. Dafür hatten sie auch alles gesorgt. Es ging mehr um so Regularien, wie du sie gerade schon ein bisschen angesprochen hast.
Ja, okay, das habe ich mir gedacht, ja.
Aber zum Match selber muss ich sagen, sie haben das wirklich gut umgesetzt, was ich vor allem nicht gut fand und was ich bei der ganzen Show gut fand, dass sie es auch nicht übertrieben langgezogen haben. Das ging ja 10,5 Minuten, das finde ich echt gut.
Ja, super. Sowas. Also.
Und ich muss sagen, du hast natürlich Leute drin gehabt. Also von John Wayne Murdoch erwarte ich, dass er sowas kann.
Ja.
Von Jameson inzwischen auch, weil er ja auch so ein Hybrid-Wrestler ist, dem Deathmatch sehr nahe liegt. Und das ist ja auch, man muss ja sagen, gerade diese Art von Deathmatch-Wrestling kommt ja auch so Hybrid-Wrestlern entgegen. Ne? Und das ist ja nicht so dieses, ich hau dir mit irgendwelchen Gegenständen stumpf auf den Kopf. Ne? Und insofern hat das dann auch mit den anderen gepasst. Und ich muss gerade sagen, wer mir hier auch wirklich gut gefallen hat, Casey Owens, weil der war so ein bisschen derjenige, für den das, glaube ich, noch mit am größten war, weil er noch nicht ganz so viel Erfahrung hat in dem Bereich. Ein bisschen, aber noch nicht so viel.
Stimmt.
Und auch der hat das gut gemacht. Und deswegen, ja, mit dem Titel, überraschender Wechsel. Muss aber ehrlich sagen, ich finde Hunter Drake als Champion tatsächlich sehr gute Wahl.
Ja, das passt auf jeden Fall. Das ist ja auch jemand, ne, hatten wir ja eben schon gesagt, der halt nicht aus der Region jetzt per se kommt. Der kommt ja aus Alabama, glaube ich.
Genau, ja. Yeah.
Aber trotzdem halt bei fast allen TWE-Shows ist also irgendwie ja schon eine Art von Regular oder Eingewächs halt ist. Ja, und dass der dann halt jetzt den Titel kriegt, finde ich halt auch in Ordnung. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass es halt quasi bei einer. Im Prinzip ist es ja keine TWE-Show, ne? Weil es ist ja eine Jameson Shook, also Klar, es ist in der TWE-Halle, es ist mit viel TWE-Talent, aber wenn man es genau nimmt, ist es ja keine TWE-Show, es ist keine TWE-gebrandete Show, ne? Sondern es ist eine Freelance-Show quasi, also von Jameson Chuck selber produziert. Ja, und das hat halt Titel wächst, aber zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Gewichtung, die halt die Shows dann doch haben für das Ganze, weil irgendwie ist ja doch alles miteinander verbunden. Und es spricht ja auch für zum Beispiel Jameson Chuck, weil das haben sie im Kommentar gesagt. Ich glaube, der hat fast alle Matches bei seinen Produce-Shows selber verloren.
Ich überlege gerade.
Also das erste war doch gegen Tremont, ne?
Ich würde aus dem Instinkt fast sagen, hat er nicht sogar alle
verloren? Ich meine, der hat alle verloren, weil. Also das erste war doch gegen Tremont, ne?
Das erste war gegen Tremont, genau.
Und das zweite war gegen John Wayne Murdoch. Das erste John Wayne Murdoch-Match.
Ja, das von John Wayne Murdoch war bei der letzten Show. Also letztes Jahr im Juli. Das war ja das bei King Is My Karma.
Stimmt.
So. Und ich überlege gerade, wen hatte er denn nochmal bei Hot to Go?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
Guck mal eben, ob ich es finde. Ach ja, stimmt, Tommy Vendetta. Das hat er gewonnen. Das war nämlich das Hybrid-Title-Match. Also stimmt. H2O Hybrid-Title.
Ja, stimmt, oh. Stimmt, den hat er ja
das auch. Das hat er gewonnen. Genau. Und das gegen John Wayne Murdoch hat er verloren. Genau, also er hat nur das H2O Hybrid-Title-Match gegen Tommy Vendetta gewonnen.
Klar, aber einen Großteil hat er auf jeden Fall verloren. Also
von vier Stück hat er nur eins gewonnen.
Eins gewonnen. Also so viel dazu, aber find ich gut, vielleicht auch passend, dass also Hunter Drake auf jeden Fall der ultimative Opportunist, der hat ja auf alles gesetzt, sich in Freeway noch mit reingebuckt und trotzdem gewonnen. Das ist auch perfekt, stabil auf jeden Fall.
Ja. Absolut. Ich finde sowieso, er ist von seiner Ausstrahlung her vom Körperbau ist natürlich auch mehr der Erstgenannte, aber von der Ausstrahlung her ist er vielleicht fast mehr der Zweitgenannte. Er ist, finde ich, so ein bisschen so eine Mischung aus einem jungen Shawn Michaels und einem jungen Edge.
Absolut, absolut.
Also wrestlerisch und von der Statur her ist er eher Shawn Michaels, ich finde vom Charakter her ist er eher Edge.
100%, also würde ich absolut so unterschreiben.
Ja, ist auch jemand, dem ich, glaube ich, eine relativ große Zukunft attestieren kann, weil darf man auch nicht vergessen, der Mann ist Jahrgang 2001, ne? Der ist jetzt gerade mal 25 geworden.
Aber dafür wrestelt er, glaube ich, schon relativ lange, ne? Vergleichsweise.
Der ist schon seit 2019 aktiv. Also die ersten News-House-Shows, die ich gesehen habe, das war 2020 in der Pandemie, wo die dann auch draußen veranstaltet haben unter Pandemiebedingungen. Da habe ich ihn schon gesehen, mein News House. Da war er an der Seite von Tyler Franks, Talladega Nights hieß das Tag-Team. Mal treten jetzt auch teilweise wieder zusammen auf. Das war das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ja, das ist jetzt auch schon über 6 Jahre her.
Ja, krass, ne?
Man muss auch sagen, er ist eine der wenigen guten Sachen, die NWA noch hat. Er ist ja unter NWA-Vertrag.
Ach, wirklich?
Ja. Wobei man sagen muss, wenn man sich seine Matches anguckt und seine, wo er so Matches, denkt man das nicht unbedingt.
Ja, deswegen war ich auch gerade überrascht.
Also, ja, so viel ist er da gar nicht. Der ist da ab und zu mal für diese Tapings, aber.
Ja, ich sehe gerade hier. Das letzte Mal war im Januar jetzt, hat er sogar ein Cage-Match. Okay, verrückt. Ja.
Ich glaube einfach,
ihn, wenn er dabei Geld verdient, ist gut für ihn.
Ja, das Cage-Match, das war nicht mal NWA proper.
Ja, ich sehe gerade, das war Crossfire.
Das war mit diesem NWA hat ja noch so ein paar so Satelliten liegen. Es gibt ja auch noch dieses, wie heißt das denn nochmal? Stimmt, da hatten wir mal eine Verwechslung. Und zwar heißt das
Promotions.
Genau, und zwar als wir Big Booty Judy bei Voices hatten, hat die gesagt, die hätte gern JCP verlinkt. Und dann meinte Flosch, Jim Crockett Promotions? Also nee, Joel Casella. Ne? Und das ist halt auch so eine NWA-Affiliate, ne? So wie früher das mit NWA Wildside
oder
so. Sowas ist
Crossfire. Ja, da dieser
Crossfire ist quasi NWA, du könntest fast sowas sagen wie, wenn ich sage NWA Nashville, aber so NWA North Tennessee. So könntest du sagen. Oder NWA Tennessee oder so. Aber ja, das war dann das Ende der Show. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Gesamtzeit war, aber es war echt gar nicht so lang, ne? 2 Stunden 10?
Ich glaube, 2 Stunden 10 oder sowas war es, ja.
Und da muss ich sagen, das fand ich wirklich gut, weil in der Vergangenheit waren die immer relativ lang, die Shows. Also,
ja.
Nicht für Leute, die AEW-Pay-Per-Views gewohnt sind, aber für Leute, die halt TWE und Action gewohnt sind, sind halt Shows, die, ich kann mich erinnern, ich glaube, die längste, die er mal hatte, lief so 3 Stunden 20, glaube ich. Oh, 3 Stunden 15. Und da war das hier doch deutlich kürzer. Und ich muss auch sagen, gerade mit dem, wie es hinten raus wurde, ich bin bei 7 Punkten, aber auch bei guten 7 Punkten. Also wenn ich jetzt ja. so eine Schulnote sagen würde, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall keine 3+, sondern auf jeden Fall schon eine 2-. Und ja. ich würde fast sagen, es war die beste von den Present-Shows bislang. Ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil die sind oft relativ, also es ist oft so 6er, 7er Bereich, relativ ähnlich beieinander. Jetzt nie die Shows of the Year, aber auch eigentlich nie schlecht. Aber ich glaube fast, das ist so meine Lieblingsshow von den 4 bislang.
Ja, könnte sein, weil will ich mich jetzt gar nicht so drauf festlegen, weil ich das gar nicht mehr so im Kopf habe, die anderen, aber war auf jeden Fall eine gute, also zumindest mit einer der besseren von denen da. Soweit kann ich schon mitgehen. Nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? Und unter 2,5 Stunden tut keinem weh, macht Bock.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie auch von der Länge her so weitermachen. Ich finde die Shows immer super. Dadurch, dass es ja auch nicht so super oft stattfindet, ist immer was Besonderes, dann die 2-mal im Jahr. Man könnte es auch sicherlich noch ein 3. Mal im Jahr machen, das wäre auch noch okay, aber wenn dann Sachen zu oft sind, ist das vielleicht auch nicht gut, deswegen das macht das schon gut, so wie er es macht. Und insofern, ja, hoffentlich werden wir dann irgendwie so im Juli, August die nächste Show bekommen.
Und das wäre super, in dem Sinne,
ich glaube, da sind wir schon durch, ne?
Da sind wir schon durch, ja, das war Jameson Chuck.
Genau. Und vielen Dank an alle. Also erstmal vielen Dank an dich natürlich, du.
Selbstverständlich.
Und natürlich vielen Dank an alle, die es sich anhören. Und in dem Sinne, macht's gut und auf Wiedersehen.
Jo, tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.